Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Heute, ihr hört es vielleicht, ich bin ausnahmsweise allein im Studio, denn Tommy erfüllt brav seine Pflichten als FH-Professor. Er doziert vermutlich gerade in dem Moment über irgendwas sehr Rationales und das, während ich hier gleich eine Geschichte erzähle, die wahrscheinlich genau das Gegenteil davon ist. Was ich euch heute mitgebracht habe, handelt von einem unscheinbaren Haus in Bayern und einer Tür, hinter der sich etwas versteckt. Etwas, das nicht eingeladen wurde und trotzdem hineinkam. Der heutige Fall basiert auf zwei echten Zeugenberichten sozusagen, die uns zugeschickt worden sind. Außerdem bin ich heute vielleicht auch nicht ganz so allein, wie es scheint. Denn nach der Geschichte bekomme ich und ihr Besuch. Und zwar von jemandem, der hautnah an diesen Ereignissen dran war. Eine Person, die Dinge sieht, die andere nicht sehen. Und die mit mir nach der Geschichte die dunklen Fäden dieses Falls noch einmal durchgehen wird. Und keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, um auch Tommys skeptischen Geist zu channeln, damit die nüchterne Perspektive nicht zu kurz kommt. Aber wie immer gibt's vorher unsere Triggerwarnung. Ich warte irgendwie immer noch, dass der Tommy mit mir jetzt der Triggerwarnung sagt. Das ist ganz ungewohnt. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, ich bin wieder da. Mach das Licht aus oder vielleicht besser doch nicht. Und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Bayern, Deutschland 2025. Das Haus war nichts Besonderes. Eine Doppelhaushälfte mit schieferblauem Anstrich und ein Garten, in dem das Gras zu hoch und der Lavendel zu schief wuchs. Miriam lebte hier mit ihrer Tochter Lina. Lina war 8 Jahre alt, mit einem Hang zum Träumen und einer ausgeprägten Intuition. Miriam hatte sich erst kürzlich von Linas Vater Daniel getrennt und versuchte, den Alltag aufrechtzuerhalten. Sie machte Listen, plante Mahlzeiten, ging zur Arbeit und spielte später am Abend mit Lina Uno auf dem Wohnzimmerteppich. Es sollte alles so weit wie möglich normal sein. Doch wirklich normal war es schon lange nicht mehr. Miriam war Ärztin, eine ausgezeichnete sogar. Sie glaubte an Zahlen, an Messwerte, an Evidenz. Aber sie war auch jemand, der wusste, nicht alles, was existiert, lässt sich auch messen. Schon früh hatte sie gespürt, dass es Räume gibt, in denen sich Dinge bewegen, die in der Wissenschaft keinen Namen tragen. Als Kind sprach sie mit unsichtbaren Wesen und als junge Frau arbeitete sie mit Kräutern und Runen. Später dann, als sie Daniel kennenlernte, legte sie all das beiseite. Hauptsächlich deshalb, weil er es so wollte. Miriam, du bist Ärztin. Du kannst doch nicht an so einen Hokuspokus glauben. Also hörte sie auf und ließ diesen Teil in ihr verstummen. Als sie dann damals dieses Haus kauften, war Miriam sich sicher gewesen. Das war der richtige Ort. Es fühlte sich warm an, offen und freundlich, beinahe lebendig. Doch bald nach dem Einzug begannen sich eigenartige Kleinigkeiten zu häufen. Zuerst war da nur ein Gefühl, die Art von Gefühl, die man nicht abschütteln konnte. Es kam immer mehr zu unglücklichen Ereignissen. Feuchte Fassaden, obwohl das Mauerwerk trocken war. Defekte Geräte, die komplett neu waren. Lichter, die immer wieder ohne ersichtlichen Grund zu flackern begannen. Auch Blumen und Pflanzen in der Nähe des Hauses verwelkten, obwohl Miriam für ihren grünen Daumen bekannt war. und manchmal bemerkte sie einen Schatten im Augenwinkel, der augenblicklich verschwand, sobald sie hinsah. Im Februar 2023 fiel sie dann die Treppe hinunter und brach sich einen Brustwirbel. Miriam dachte noch oft über den Sturz nach. Sie hätte schwören können, dass jemand oder etwas sie geschubst hatte. Und als ob das nicht reichen würde, starben im Folgejahr 3 ihrer Hühner scheinbar ohne ersichtlichen Grund. In dieser Zeit begann auch Daniel sich seltsam zu verhalten. Nicht nur in seiner Stimmung, es war, als würde sich etwas von ihm ablösen und gleichzeitig an ihm haften. Er wurde aggressiv, abwesend und mied jede körperliche Nähe. Und manchmal, wenn er sprach, lag in seiner Stimme etwas, das Miriam ganz und gar nicht vertraut erschien. Gleichzeitig tauchte zu jener Zeit ein Kater auf. Er war schwarz, groß und eigensinnig. Das Tier kam einfach und ging nie wieder fort. Lina gab ihm feierlich den Namen Findus. Zur Überraschung von Miriam verstand sich der Kater auch mit ihrer Hündin Nala. Diese war seit dem Einzug nicht von Daniels Seite gewichen. Sie lag stundenlang bei ihm in seinem Arbeitszimmer und Miriam hatte es damals für eine Art Anhänglichkeit gehalten. Doch dann am 1. Advent 2024 starb Nala. Und als ihre Seele ging, veränderte sich das Haus vollständig. Die Fenster schienen kleiner und die Ecken finsterer. Miriam konnte kaum erklären, was sich konkret veränderte, aber sie fühlte es. Es war, als hätte Nala all die Jahre etwas in Schach gehalten und mit ihrem letzten Atemzug wurde dieses schützende Band gekappt, würde sie später sagen. Ein paar Monate nach dem Tod der Hündin hatte auch ihre Beziehung mit Daniel geendet. Seitdem lebte Miriam mit Lina und dem Kater Findus allein im Haus. Daniel war vor 3 Wochen ausgezogen, hatte aber noch einige Sachen zurückgelassen. Kleidung, Aktenordner, alte CDs und ein gerahmtes Foto seiner teils verstorbenen Verwandtschaft, das seine Mutter ihm vor Jahren beim Einzug geschenkt hatte. Alles befand sich noch in seinem alten Arbeitszimmer. Ein Zimmer, das ihre Tochter Lina seit kurzem konsequent mied. Eines Abends beim UNO-Spielen fragte Miriam Lina beiläufig, warum sie denn immer einen großen Bogen um das Zimmer machte. Weil da etwas drinnen ist. Miriam fröstelte. Es war kein physischer Kälteschauer, sondern eher ein inneres Frösteln, das ihr plötzlich die Schultern zusammenzog. Und was genau soll sich da drinnen befinden, mein Spatz? Fragte sie nach. Lina zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, aber ich will nicht, dass es mich sieht. Miriam erstarrte bei der Antwort, doch ließ das Thema dann mit einem einfachen Nicken fallen. Später jedoch, als sie durch das dunkle Haus ging, blieb sie vor der Tür zum Arbeitszimmer stehen. Vorsichtig legte sie ihr Ohr an das Holz und lauschte. Erst war da nichts, doch dann hörte sie ein dumpfes Summen. Oder Flüstern, wie das Wispern einer alten Heizung oder etwas anderem. Ohne weiter darüber nachzudenken, riss sie die Tür auf und schaltete das Licht ein. Ihr Herz raste, doch der Raum war still. Daniels Sachen standen überall herum und die Gesichter am Familienfoto starrten sie regungslos vom Schreibtisch aus an. Erleichtert seufzte sie, schaltete das Licht wieder aus und zog die Tür zu. Oje, jetzt fange ich auch schon an, mir Dinge einzubilden, sagte sie und ging ins Schlafzimmer. Gegen 2:30 in derselben Nacht schreckte Miriam plötzlich hoch. Da war ein Geräusch. Wieder dieses dumpfe Summen. Es kam von der anderen Seite der Wand, aus dem Arbeitszimmer. Kalter Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn. Auf einmal hörte sie ein Fauchen im Flur, gefolgt von hastigen, polternden Schritten auf der Treppe. Miriam zuckte zusammen und unterdrückte einen Schrei. Erleichtert kam ihr die rationale Erklärung in den Sinn. Findus. Trotzdem lauschte Miriam einen Moment lang in die Dunkelheit. Das Summen war verstummt. Sie zwang sich also zur Ruhe und schlief irgendwann wieder ein. Am Tag darauf, nachdem sie Lina zur Schule gebracht hatte, durchsuchte sie das Arbeitszimmer sorgfältig. Doch es gab keine Spuren von Tieren oder Insekten, keine Ritzen und auch keine Geräusche bei Tageslicht. Vorsichtshalber wechselte sie sogar die Batterien im Rauchmelder und ließ die Heizungsanlage überprüfen. Nichts konnte das Geräusch von gestern erklären. In der darauffolgenden Nacht wurde Miriam erneut wach. Da war es wieder, dieses Summen, nicht laut, aber durchdringend. Genau wie in der Nacht zuvor kam das Geräusch aus dem Arbeitszimmer. Miriam setzte sich auf, ihr Puls raste. Findus lag neben ihr, knurrend, die Ohren angelegt und die Pupillen geweitet. Er starrte zur Tür, als könnte er etwas sehen, das Miriam entging. Das Summen hielt etwa eine Minute lang an. Dann war es plötzlich weg. Es war von einem Moment auf den nächsten, wie ausgeknipst. Am nächsten Morgen erinnerte Miriam sich an jedes Detail. Es war der Moment, in dem sie beschloss, eine Kamera im Arbeitszimmer zu installieren. Und in der folgenden Nacht verzeichnete die Anzeige der Kamera einen Temperaturabfall auf minus 17 Grad. Am Morgen danach warf Miriam einen Blick auf das Display der Kamera. Für einen flüchtigen Moment erschien ein Bild. Dichter, milchiger Nebel, der das Arbeitszimmer durchzog. Ein undeutlicher Umriss, als würde etwas Unsichtbares direkt auf die Linse zukommen. Dann eine Störung. Das Bild flackerte, zuckte über dem Bildschirm und verschwand. Alles, was blieb, war ein dunkles Display, als hätte die Kamera etwas eingefangen, das nicht gesehen werden wollte. Danach war das Gerät tot. Kein Licht, kein Ton, es ließ sich nicht mal mehr einschalten. Miriam probierte es mit der SD-Karte, doch auch diese war unbrauchbar. Und zum ersten Mal keimte ein Gedanke auf, den sie bis dahin verdrängt hatte. Vielleicht war dieses Summen nichts Natürliches. Miriam ging auf den Dachboden und kramte ihre alten Sachen hervor. Kisten, in denen Räucherwerk, Steine und ein kleines Notizbuch mit Schutzsprüchen lagen. Ohne zu zögern, öffnete sie die Fenster, sprach die Schutzformeln und räucherte mit weißem Salbei und Lavendel. Im Arbeitszimmer angekommen, wirkte es, als würde der Rauch einfrieren. Schwer, wie nasser Stoff. Keine Bewegung, kein Luftzug, nichts. Miriam sprach leise ihre Schutzworte in den Raum, befahl dem, was dort war, zu gehen. Doch es antwortete nicht, musste es auch nicht. Denn zum ersten Mal spürte Miriam deutlich, dass da etwas war und zuhörte. Am Abend beim UNO-Spiel mit Lina war Miriam abgelenkt. Ihre Tochter sollte nichts merken, doch das Mädchen rümpfte die Nase. »Es riecht komisch hier«, sagte Lina. Miriam nickte und zwang sich ein Lächeln ab. »Das ist nur Salbei. Alles gut, mein Schatz.« Sie atmete tief durch. »Hoffentlich ist jetzt alles vorbei«, dachte sie. Doch in jener Nacht schreckte Miriam erneut hoch. Dieses Mal hörte sie kein Summen. Dann ein metallisches Klirren. Es kam von unten. Findus knurrte. Miriam sprang augenblicklich auf, schlüpfte in ihren Morgenmantel und ging langsam die Treppe hinunter. Die Ursache des Geräuschs war schnell gefunden. Eine Schraube im Türrahmen hatte sich gelöst. Augenscheinlich ganz von selbst. Die Tür stand dadurch nun einen winzigen Spalt offen. Miriam holte einen Schraubenzieher. Als hätte jemand versucht, das Haus zu verlassen, dachte Miriam, als sie langsam die Schraube wieder festzog.
Oder wieder zu betreten,
schrie etwas in ihrem Kopf und gab ihr damit einen schmerzhaften Stich wie bei einer Migräne. 2 Tage später schrieb sie dann einer spirituellen Begleiterin, einem Medium, das auf energetische Reinigung spezialisiert war. Sie nannte sich Shiamar. Miriam hatte sich noch nie an jemanden wie sie gewandt, aber nachdem sie ihrer Nachbarin von den seltsamen Ereignissen erzählt hatte und diese Shiamar empfahl, fühlte es sich nicht mehr komisch an. Es fühlte sich sogar notwendig an. Shiamars Antwort kam in Form einer Sprachnachricht und schneller als Miriam erwartet hatte.
Hallo liebe Miriam, schön, dass du mir schreibst. Normalerweise würde ich vor Ort einen sogenannten Pre-Check machen und jedes Stockwerk einzeln durchgehen. Doch in deinem Fall, nein. Ich spüre diese Energie sogar von hier. Sie ist dicht, dunkel und verbunden mit dem Ort selbst. Es ist wie ein einziger Schatten. Aber wenn es sich bewegt, zerfällt es in 100.000 Fliegen. Sie summen, sie sehen. Dieses Wesen kriecht durch die Ritzen des Hauses wie lebendiger Staub aus der Dunkelheit.
Miriam stoppte die Nachricht. Ein Wort traf sie wie ein Nadelstich. Summen. Etwas in ihr erstarrte. Fliegen, flüsterte sie. Miriam spürte überall Gänsehaut. Was Shiamar beschrieb, war kein Zufall. Etwas war hier. Und es war ihr nicht wohlgesonnen. Da war sie nun sicher. Sie seufzte und hörte dann die restliche Nachricht an.
Aber ich mache mir das zunutze und arbeite jetzt aus dem Inkognito-Modus. Das Ding soll mich ruhig nicht wahrnehmen.
Beendete Shiamar leise die Nachricht. Nach Miriams Einwilligung begann das Medium, einen energetischen Schutzzauber für Mutter und Tochter zu sprechen. Kaum hatte sie ihn gewirkt, fühlte Miriam, als würde etwas Schweres aus dem Raum weichen. Leider nur für einen Moment, und dann wurde es wieder zäh. 2 Tage später traf Shiamar ein, nicht mit Klangschalen und Weihrauch, wie Miriam befürchtet hatte, sondern mit einem leisen Blick und der Ruhe einer Frau, die Dinge sah, die andere nicht einmal spürten. Shiamar stellte ein paar gezielte Fragen und betrat dann das Haus. Sie ließ ihre Finger über die Wand gleiten, als würde sie ein altes Manuskript lesen. »Es ist da, und es weiß, dass ich es sehe«, sagte sie bedeutsam. Miriam sah sie an und fragte, »Was genau ist es?« Das Medium antwortete nicht sofort. Sie legte ihre Hände flach auf die Wand und schloss die Augen. »Es ist nicht neu und nicht aus diesem Leben.« Es ist wie ein Schwarm. Es besteht aus vielen, ist aber eins. Und es trägt den Geruch von Angst. Die Worte ließen Miriam erschaudern und sie war froh, dass Lina sich in Sicherheit bei ihrer Nachbarin befand. Dann betrat Shiamar langsam das Arbeitszimmer. Der Rauch von Salbei lag immer noch in der Luft. In der Ecke stand der alte Schreibtisch mit Daniels Familienfoto darauf. Das Medium blieb abrupt stehen. Das ist der Anker. Das Bild muss weg, aber nicht jetzt. Es sieht uns zu, flüsterte sie, und beide Frauen verließen langsam das Zimmer. Shiamar machte sich ein paar Notizen und beschloss, am nächsten Tag mit der Reinigung zu beginnen. In jener Nacht machte Miriam kaum ein Auge zu. Sie hörte Schritte im Flur und Fliegen, die an der Wand des Arbeitszimmers krabbelten. Ein deutliches Summen, das dieses Mal erst mit den Sonnenstrahlen am Morgen wegging. Am nächsten Morgen kam das Medium wie vereinbart zurück, mit Steinen, Salz, einem Ritualtuch und verschiedenen Symbolen. Im Wohnzimmer zeichnete sie mit Salz ein Pentagramm, fein säuberlich, mit sorgfältigen Bewegungen, als würde sie ein Netz weben. Für Miriam und Lina platzierte sie außerdem 2 Schutzsymbole. »Ich öffne jetzt ein Portal. Es wird alles einsaugen, was nicht hierher gehört. aber wir müssen schnell sein. Es ist ständig in Bewegung, sagte das Medium bedeutungsschwer. Kaum hatte sich das Portal geöffnet, wurde die Luft kälter und die Fenster beschlugen von innen. Das Medium stand in der Mitte des Raumes, sprach Wörter, die Miriam nicht ganz verstand, und hielt einen Stein aus Selenit in die Höhe. Überall begann es zu summen, zu vibrieren und dann plötzlich absolute Stille. Als Shiamar bei der Treppe ankam, zögerte sie und ihr Blick wanderte hinauf. Oben ist alles wie mit Klebstoff überzogen. Es ist sehr böse und sehr alt, sagte das Medium besorgt. Sie schloss kurz die Augen, als würde sie mit etwas Unsichtbarem Rücksprache halten. Dann ging sie langsam weiter und Miriam folgte ihr. Im oberen Stockwerk war die Atmosphäre zäh. Die Flure wirkten länger und die Türen schwer. Shiamar sammelte mit einer Geste schwarze Punkte ein, die wie Staubpartikel durch die Luft schwirrten. Sie öffnete ihre Handflächen. Tote Fliegen zuckten darin. Jetzt beginnt es sich zu zeigen, murmelte das Medium und Miriam lief es eiskalt den Rücken hinab. Vor der Tür zum Arbeitszimmer angekommen, hörten sie es laut und deutlich. Kein Flüstern, ein Summen, tief, vibrierend, wie 100.000 winzige Flügel, die im Einklang schlugen. Es kam aus der Wand, aus dem Schreibtisch, aus dem Bilderrahmen. Shiamar trat einen Schritt vor und rief laut Dinge in einer Sprache, die Miriam nicht kannte. Der Klang schnitt durch das Summen wie ein Lichtstrahl durch Nebel. Etwas zog sich zusammen. Ein schwarzer Schatten löste sich von der Wand. Erst schemenhaft, dann deutlicher. Es waren die Umrisse eines Menschen, doch zusammengesetzt aus dunklen Punkten, als würde es aus 1000 winzigen Fliegen bestehen, die sich in Bewegung setzten. Beide Frauen spürten, wie das Haus bebte. Nicht physisch, sondern tief in der Atmosphäre, als würde sich etwas Uraltes lösen, das seit Jahren gelauert hatte. Ein eigenartiger Luftzug entstand und dann Stille. Shiamars Stirn glänzte vor Schweiß und ihre Stimme war heiser. Ich habe es im Portal eingeschlossen, aber da ist noch etwas. Das Familienbild, flüsterte Miriam. Das Medium nickte. Miriam hastete zum Bild. Der Glasrahmen des Fotos war leicht beschlagen. Sie wischte mit ihrem Ärmel drüber und ein Schrei entwich ihr. Vor Schreck hätte sie es beinahe fallen lassen. Im Glasrahmen hatte sich deutlich und sichtbar ein männliches Gesicht gespiegelt. Daniel. Aber es wirkte dämonisch und verzerrt. Du musst es jetzt verbrennen, und zwar schnell. Es gehört zu deiner Geschichte. Nur du kannst es beenden, sagte Shiamar hastig. Sie liefen zur Feuerstelle im Garten und zündeten ein kleines Feuer an. Shiamar begann damit, getrocknete Rosenblätter, ein Stück Lavendel und einen Tropfen Honig in die Glut zu gießen. Für das, was beschützt hat, für das, was kommen darf, sagte sie leise. Miriam betrachtete einen Augenblick das Foto und als sie es ins Feuer warf, hörte sie ein Zischen, ein ungewöhnlich eindringlicher Laut. Die Flammen leckten über das Glas, zogen über das Papier und verschlangen die Gesichter. Ein letzter Windzug streifte Miriams Wange. Und plötzlich war es vorbei. Am Abend war das Haus anders, leichter. Die Fenster wirkten größer, das Licht wärmer und Findus rollte sich zum ersten Mal entspannt auf dem Sofa zusammen. Und Miriam, sie weinte. Nicht aus Angst, sondern aus Erleichterung. Als Miriam später in den Garten trat, sah sie an der Stelle, an der das Feuer gebrannt hatte, kleine Lichtpunkte tanzen. Shyama bemerkte Miriams Blick und lächelte. Weißt du, hier war schon ein Portal, aber es ist nicht dunkel. Es ist eine Schwelle für Feen und wurde von dieser dunklen Entität verdeckt. Manchmal liegt das Helle direkt neben dem, was uns am meisten Angst macht, sagte das Medium und verabschiedete sich von Miriam. Später kehrte Lina wieder heim und sie und Miriam fanden endlich Schlaf. Am nächsten Morgen fiel das Licht durch die Fenster des Hauses, als hätte es etwas zurückgewonnen. Etwas, das lange verloren war.
Ende.
Ah, ihr habt es vielleicht schon am gemeinsamen Ende jetzt gehört. Ich bin nicht mehr allein im Studio. Bei mir ist jetzt Shyama, das Medium aus der Geschichte. Sie ist eine spirituelle Begleiterin, Medium, und seit Jahren in der Energiearbeit tätig, unter anderem mit Hausreinigungen, Ritualen und Portalen, die sich nicht in Worten allein erklären lassen. Aber genau darüber sprechen wir jetzt. Und ich freue mich riesig, dass du extra aus Deutschland gekommen bist und diese Folge heute bereicherst. Herzlich willkommen, Shyama. Schön, dass du da bist.
Ja, hi. Lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du strahlst auch eine sehr gute Energie schon aus. Das freut mich natürlich. Und bevor wir in diesen Fall einsteigen, nimm uns doch bitte kurz mit in deine Welt. Was machst du genau und wie bist du auf diesen Weg gekommen?
Sehr gerne. Also kurze Erklärung. Ich sage meistens, ich bin hochsensibel, weil da weiß jeder, okay, hochsensibel, was das heißt. Generell sind bei mir alle Kanäle offen. Also sprich, ich bin hellfühlend, hellriechend, hellschmeckend, hellwissend, was halt so gibt. Ich habe das seit Kindheit an. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe das dann irgendwann mal wegignoriert, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht normal, das ist nicht die Norm. Vor allem, wenn man im bayerischen Outback ganz katholisch erzogen wird, da redet man nicht über Dämonen, Geister und dergleichen. Nur irgendwann war dann der Punkt da, wo ich das irgendwie nicht mehr verstecken konnte und auch nicht wollte, weil das dann einfach nicht mehr ich bin oder ich wäre. Und so hat sich das quasi, ja, ergeben.
Und hell fühlen, hell schmecken, das heißt mit all deinen Sinnen sozusagen nimmst du wahr, verstehe ich das richtig?
Genau, also zum Beispiel hell fühlen, das macht sich dann bemerkbar, neben dir sitzt wer und ich spüre die Umrisse dieser Person oder dieses Wesens, dieser Entität. Hell riechend ist, dass ich einfach oft Gerüche wahrnehme von Verstorbenen, irgendwelche Düfte oder dergleichen. Ich rieche auch den Tod, das ist dann so erdig, Verwesung. Oder ich schmecke es dann teilweise auch, wie wenn du Erde im Mund hast. Oder hell sehend. Ich sehe zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall hat, das manifestiert sich bei mir so, dass ich eben einen Sensemann hinter der Person sehe. Das ist dann für mich echt ein bisschen spooky teilweise auch, weil ich denke mir, wer bin ich, dass ich da eingreifen darf. Also ich sage da nichts. Ich sage halt, wenn, dann pass bitte auf, wenn du ins Auto steigst. Aber das war's. Und da hell fühlend im Sinne von, mich können Wesenheiten berühren. Ah. Also ich spüre das, wenn mich mal anfasst. Das mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin da nicht so touchy, kommt aber leider manchmal vor. Und es ist immer, manchmal werden diese Sinne kombiniert. Also dass ich fühle, dass wer da ist und dass ich ihn auch sehe. Manchmal kommen die Sinne auch separat vor. Also ich kann das nicht beeinflussen. Ich weiß nur, dass es irgendwie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer stärker wird.
Spannend.
Ja.
Also es klingt einerseits natürlich sehr eindrucksvoll, auf der anderen Seite natürlich auch sicher nicht im Alltag so leicht, also schon auch belastend bis zum gewissen Grad wahrscheinlich, nehme ich an.
Mittlerweile geht's, sonst könnte ich ja die Arbeit nicht machen, die ich aktuell mache, aber vor ein paar Jahren war das echt belastend. Du, wenn du in ein Restaurant gegangen bist und du sitzt am Tisch und neben dir sitzt wer und du spürst quasi die ganzen Emotionen, du spürst die Geistführer, die Verstorbenen, die wo vielleicht bei den Menschen im Feld sind, das war dann einfach Reizüberflutung pur. Also ich wollte dann eigentlich gar nirgends mehr hingehen. Also ich gehe immer noch nicht gern irgendwo hin. Ich meide Menschen. Ich gehe schon raus, aber ich muss mir dann schon energetisch extra schützen, weil das dann teilweise schon ja, eine Reizüberflutung ist.
Ja, macht Sinn, wenn deine Kanäle da offen sind eben und da alles genau reinfließt. Also das ergibt durchaus Sinn.
Und es gibt halt keinen An-Ausschalter, weil manche dann meinen, naja, schalt halt mal aus. Aber das gibt's nicht. Das ist halt die ganze Zeit präsent, weil das bin ich halt.
Ja, verstehe. Total lustig. Ich musste jetzt zweimal an meine Mama denken. Einerseits bei dem mit dem Riechen, was du gesagt hast, weil ich erinnere mich an eine Situation, da ist sie mit mir in ein Hotel gegangen Und sie hat dauernd die Nase so gerümpft und ich denke mir, was ist denn an sie? Irgendwie der Rechts total verbrannt. Und dann hat die in der Lobby gesagt, interessant, weil vor 5 Jahren ist das Hotel abgebrannt, dass sie das noch riechen oder so. Entweder hat sie wirklich noch irgendwo was gerochen, aber da dachte ich mir auch, bist du schon hellsichtig beim Riechen sozusagen? Also hat sie da die Vergangenheit gerochen? Das habe ich jetzt damit irgendwie assoziiert. Und weil du gesagt hast, du kannst es nicht ein- und abschalten. Aber ist es so, man ist davor schon geschützt, bevor man ihn einmal einschaltet sozusagen? Weil meine Mama auch immer so sagt, wenn du die Tür einmal öffnest, ist es schwer, sie zuzubekommen. Würdest du sagen, das stimmt so?
Ja, könnte man so sagen. Wobei ich ja glaube, jeder Mensch, der eine Seele hat, ist er aus dem gleichen Konstrukt gebaut. Sprich, jeder hat seine Sinne. Und wenn du mal weißt, wie sie funktionieren oder wie du dir deren bedienen kannst, dann kannst du es nicht mehr ausmachen. Die meisten Menschen wissen das teilweise gar nicht oder wissen gar nicht, dass sie einen Schalter dafür haben. Deswegen ist das einfach unbewusst. Aber generell kann es ja jeder.
Mhm.
Weil jeder hat eine menschliche Hülle und eine Seele. Also das, was ich kann, ist nichts Besonderes.
Mhm. Du hast nur den Knopf gedrückt.
Ja, unbewusst. Ich wollte es nicht.
Spannende Frage. Aber wenn du es vorher gewusst hättest mit dem Wissen, was du jetzt hast, hättest du dich so geöffnet, glaubst du?
Gute Frage. Im Nachgang, ich kann es eh nicht mehr rückgängig machen. Vom Gefühl her war halt das so meine Bestimmung, mein Weg. Ich würde es vermutlich schon wieder machen. Letzten Endes bedeutet es ja auch Macht. Weil desto mehr du dir bewusst bist, dass du Schöpfer bist, desto mächtiger bist du und desto mehr kannst du dir auch manifestieren, auch bewusst.
Desto autarker bist du auch,
genau.
Und kannst wirklich eingreifen, ja, es macht Sinn.
Genau.
Shyama ist ja jetzt nicht dein Geburtsname, aber kannst du uns erklären, woher der Name kommt?
Ich habe vor Jahren mal zufällig den Namen channeln lassen von einem Hörmedium und da stand eben Shyama, die Bedeutung ist die weiße Heilerin.
Mhm.
Und ich fand es einfach mega schön, weil das voll mit mir resoniert hat, weil Shyama schwingt ja mega leicht, luftig und sanft. Und ich bin da auch ziemlich luftig, weil ich eben ziemlich viel oben in Anführungszeichen im Quantenfeld arbeite. Genau, von dem her resoniert das voll und ich benutze den auch ganz gern.
Passt auch gut zu dir, zu deinem Wesen. Gibt es so einen Schwerpunkt an Entitäten, sage ich mal, die du wahrnimmst, oder ist das ganz durchgemischt?
Also generell nehme ich alles wahr, nur ich habe mich unterbewusst tatsächlich eher auf die harten Kaliber spezialisiert. Sprich auf dämonische Anhaftungen und dergleichen. Vor kurzem hat mir einen auf Insta geschrieben und hat so gefragt, was ich mache. Und habe ich ihm das so erklärt, dann hat er gemeint, naja, eigentlich mache ich ja Exorzismus.
Mhm.
Dann dachte er mir so, ja, eigentlich hast recht. Ich habe es noch nie so gesehen. Also das ist tatsächlich so mein Schwerpunkt. Besetzungen, Fremdenergien, Gelübde, Schwüre, Flüche, Versprechungen und dergleichen. Das quasi alles vom System, von einer Seele lösen. Und das ist tatsächlich für mich auch ganz einfach. Also ich habe das, was ich mache, nie gelernt. Das waren einfach alles Downloads vom Feld. Sprich, ich bin in der Früh aufgewacht und ich wusste, was ich machen soll.
Mhm.
Das kannst du dir vorstellen, wenn du ein iPhone hast, dann zeigt es auch immer wieder mal an, du sollst ein Update fahren. Ich bin so ein Mensch, ich drücke das dann immer weg, bis es nicht mehr geht. Und dann geht das Update irgendwann nachts und du machst in der Früh dein Handy an und du weißt aber generell nicht, was das Update inkludiert. Eventuell hast du eine neue Schriftart, neue Beleuchtung, was halt alles so gibt. Und bei mir ist es ähnlich, ich gehe ins Bett, manchmal spüre ich's. In der Regel nicht. Ich wache in der Früh auf und ich weiß, ah, okay, ich habe einen neuen Download, ich kann das und das machen. Und dann teste ich es und denke mir, okay, cool. Ich kann XY-Thema jetzt lösen, ganz einfach, läuft.
Also so intuitiv auch.
Genau. Mhm. Weil theoretisch ist ja alles Wissen da. Du musst dich ja nur, du kannst es nennen, an Himmel, ans Quantenfeld, an die Quelle, wie auch immer man das betitelt. Du musst dich ja nur anschließen, andocken und dann kannst du ja alle Informationen runterladen.
Mhm. Wie bei einer Cloud.
Ja, genau.
Machst eh sehr schöne Analogien und dass man sich das gut vorstellen kann, so mit technischen. Du kommst ja eigentlich ein bisschen aus der Technik eher, oder?
Ja, genau. Man glaubt es kaum, ich bin Ingenieurin.
Ja, man merkt das doch und das ist so eine interessante Kombination, auch weil du dieses ganz Weltliche, nenne ich es jetzt einmal, dieses Ingenieursdasein in dir hast und dann eben auch viel Zeit oben, wie du es genannt hast, verbringst. Wie ist diese Dynamik?
Der Beginn war tatsächlich, ich habe tatsächlich einen ingenieurswissenschaftlichen Studiengang sehr gut absolviert. Und damals habe ich das ein bisschen so verdrängt, weil ich da eher so im Überlebensmodus war. Da habe ich jetzt nicht echt viel an Geister und Dämonen gedacht. Und dann war ich mit einer Freundin auf Sprachreise. Und dann waren wir in einer Ferienwohnung. Und ich werde nie vergessen, weil das war so das Kick-Off irgendwie. Ich bin mit meiner Freundin auf dem Bett gesessen. Wir haben Vokabeln gelernt und uns gegenseitig abgefragt. Und das Schlafzimmer hatte eine Schiebetür. Die war verschlossen.
Mhm.
Wir sitzen so da und lernen so und fragen uns ab. Und dann mittendrin schiebt sie die Tür ganz langsam auf. Ganz langsam. Und wir haben uns so angeschaut. Und dann hast du richtig gespürt, es kommt der ganze kalte Hauch rein und irgendwas stand im Zimmer.
Wow.
Und wir haben uns beide angeschaut, so in der Art, what the fuck? Also wir haben so viel Schiss gehabt und wir haben uns halt dann versucht, das irgendwie logisch zu erklären. Das ist ein altes Haus, vielleicht war irgendwie minimaler Erdbeben da und keine Ahnung. Nur das ging halt die nächsten 2 Wochen so weiter. Also Stromausfälle, Lichter haben geflackert, die Türrahmen oben haben uns erschlagen. Also immer, wenn wir durch Tür gegangen sind, ist dieser Türrahmen runtergefallen. Dusche ist auseinandergefallen. Du hast geduscht, das Wasser wird mittendrin kochend heiß.
Das kenne ich.
Richtig komische Dinge sind da passiert. Oder ich bin einmal in der Küche gesessen und habe gelernt, habe ich meiner Freundin gesehen, kannst du mir bitte die Klimaanlage ausmachen, weil es zieht. Und sie ist gekommen, die ist aus.
Wow, so schräg.
Und das war so irgendwie das Kick-off bei mir, dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt wirklich irgendwas. Und vor allem meine Freundin glaubt überhaupt nicht an das. Und es war dann der Beweis, es ist was da, du bildest dir das nicht ein, du hast eine Zeugin dabei. Und da war so, okay, es gibt was. Und das war so das initiale Ereignis. Und dann sind die Ereignisse, haben sie dann gehäuft. Also dann war irgendwie 6 Monate drauf was, dann 3 Monate drauf und dann irgendwann war jeden Tag was.
Ach, also ja, wie du sagst, Kick-off. Also dann ist es, das hat den genau. Stein ins Rollen gebracht sozusagen.
Genau.
Klassischer Spuk eigentlich, den du gleich
da...
Ja, war Poltergeist.
Poltergeist, der wollte einfach nicht, dass wir in der Wohnung sind. Wollte uns loswerden. Also ja. Wirklich loswerden.
Dabei war sie eh nur auf Urlaub.
Ja, eigentlich schon, aber... Das interessiert dir teilweise nicht, was du für Beweggründe hast.
Stimmt, ja. Was mir noch eingefallen ist, du hast vorhin erwähnt, bei deinem Namen, der gechannelt worden ist, das war ein Hörmedium. Mhm. Vielleicht für alle, die zuhören und die nicht so tief im Thema drin sind, was genau ist ein Hörmedium?
Die, wo einfach übers Hören channeln. Ich weiß nicht, wie die Dame das macht, aber sie kriegt einfach nur Informationen, sie hört nur Informationen.
Okay, also sie beschränkt sich komplett auf, genau. Auf diesen Sinn des Hörens.
Genau.
Ah, okay, okay.
Genau.
Und dann hat sie deinen Namen auch gehört.
Genau.
Ah, okay. Spannend.
Ja.
Zu deiner Kindheit nochmal. Gibt es da so ein spezielles Erlebnis, an das du dich erinnerst? Oder was irgendwie besonders im Nachhinein oder auch schon währenddessen irgendwie auf dich gewirkt hat?
Also was damals immer sehr speziell war, ich habe immer mit der Tür komplett offen geschlafen und im Gang musste immer das Licht brennen.
Mhm.
Weil ich habe gespürt, in meinem Zimmer ist was. Meine Eltern haben mir gesagt, da ist nichts, scheiß dir den Hosen, alles ist gut. Und ich wusste aber, im Zimmer ist was. Und wenn das Licht reinkam, dann war das etwas weg. Ich wusste aber auch gleichzeitig, wenn die Tür offen ist, es wartet ein alter Mann am Gang. Und meine Eltern auch so, da ist nichts. Und dann bin ich auch manchmal in den Gang raus, aber dann war nichts da. Dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und ich habe seinen Stock immer gehört, der hat geklopft. Und ich dachte mir, shit, der ist da, der holt mich. Das war so, also das war ein Ereignis, wo ich mich noch gut dran erinnere. Und ansonsten war das eher so, bei uns in der Familie wurde jetzt über sowas eher nicht geredet. Also so im Nachgang ist jeder von meiner Familie fast sehr offen für das oder hat auch schon mal sowas erlebt. Aber damals war das eher so, nee, da ist nichts. Punkt.
Ende der Diskussion.
Genau.
Apropos Familie. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, wie aus, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, aus der Ingenieurin ein Medium oder eine spirituelle Begleiterin geworden ist? Ich meine, du warst es schon immer, aber wo du das dann ausgelebt hast, sage ich jetzt mal.
Also generell, so im Nachgang habe ich mich ja in meiner Jugend ganz viel mit Dämonen und dem Paranormalen beschäftigt. Ich habe da ganz viele Bücher, da kommt jetzt vielleicht ein bisschen die Ingenieurin durch, im Sinne von, was gibt's für Equipment, wie kann ich Poltergeister nachweisen? Da habe ich mich richtig eingelesen, aber das Wort, ich habe das ja so keinem erzählt, ich hatte keinen. Und wie ich mich dann geoutet habe, generell bei meinen Geschwistern und bei meinen Eltern und dergleichen, war das dann eher so, dass sie auch rausgerückt sind mit Stories, wo sie mal erlebt haben. Und dann war das schon ein gewisses skeptisch, wie ich dann später auch gesagt habe, ich kann damit anderen Menschen helfen und damit arbeiten, in Anführungszeichen. Mein Papa hat dann gesagt, hat erst überlegt und hat gemeint, ja, kannst du damit wirklich Menschen helfen? Habe ich gesagt, ja. Hat er wieder so überlegt, ja gut, dann mach das, was du machen musst. Also mega süß.
Voll süß. Und auch, dass das sozusagen ein bisschen ein Icebreaker war für sie, damit sie auch mit ihren Geschichten herausrücken, so wie du es genannt hast.
Genau.
Und es zeigte, dass in der Familie dann offensichtlich trotzdem irgendwie diese Begabung, nenne ich es jetzt einmal, stark oder vorhanden ist einfach.
Ja.
Wie sind deine Brüder? Sind die feinfühlig oder eher...
Ja.
Ja, auch?
Wobei einer meiner Brüder, der war ganz funny, ich habe zu ihm gesagt, wer bei ihm im Feld ist, welcher Verstorbene. Und er hat dann gemeint, nee, da ist niemand. Und dann ich so, doch, frag's doch einfach mal, sie soll dir ein Zeichen geben. Und dann kommt er irgendwann zu mir, also er hat das jetzt getestet und er hat gerade gelernt. Und dann ist von seiner Stereoanlage ist CD-Fach aufgesprungen. Dann hat er sich gesagt, komisch, hat es wieder zugemacht. Hat weitergelernt, ist es wieder aufgesprungen. Hat er sich gesagt, also wirklich, da ist keiner. Dann hat er es ungefähr 10-mal zugemacht, hat er ausgesteckt. Dachte er, mit mir nicht. Dann wollte er weiterlernen, dann hat das Licht geflackert.
Okay.
Und dann hat er mir das so erzählt, ich so, ja, du hast doch dein Zeichen. Und dann er nur so, nee. Also mittlerweile ist er schon offen, der fragt mich danach, Krafttiere, Geistführer und dergleichen. Aber damals war das eher so mit ganz viel Skepsis und nee, irgendwie, nee, da ist nichts.
Ja, da sagst du so viele Sachen. Am liebsten, ich glaube, wir müssten mehrere Folgen aufnehmen, damit ich dich alles fragen kann, was mir auf meiner Zunge heute brennt mit Geistertiere und Geistwesen. Aber danke schon mal für deine ersten Einblicke, Shyama. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir langsam ein bisschen in den Fall hinein. Bevor wir da jetzt nochmal eintauchen, an der Stelle wichtig zu erwähnen, ich habe den Ablauf einerseits ja aus deiner Perspektive bekommen und andererseits auch von Miriam oder was sie wahrgenommen und erlebt hat. Die Namen wurden selbstverständlich geändert und auch einige Aspekte und Abläufe sind von mir angepasst und oder weggelassen worden. Aber prinzipiell ist die Geschichte ja so gewesen und du warst involviert. Und ich muss sagen, wie du mir das alles geschickt hast, schon als ich von dieser Sprachnachricht mit deiner ersten Einschätzung gelesen habe, lief mir echt so ein kalter Schauer über den Rücken. Und anders als in der Geschichte arbeitest du ja immer aus der Ferne. So auch bei diesem Fall. Hat das einen speziellen Grund oder wie läuft das ab?
Das hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Ich kann mich aus der Ferne mit der Seele eines Menschen, mit Gebäuden und dergleichen verbinden, so eine Art Remote Viewing. Und dann habe ich das damals getestet und es funktioniert halt. Kannst du dir vorstellen, ganz initial ein Übungsbeispiel damals war von einem Bekannten, der hat gemeint, ich kann mal sein Haus abchecken. Und dann ist so, okay, kein Plan, wie das funktioniert, ich probiere halt einmal, gell. Schick mir Adresse und dann schaue ich mal. Und dann war ich quasi wirklich im Geiste in seinem Haus und habe ihm halt dann beschrieben, wie das Haus aussieht. Und er hat gemeint, ja, das stimmt. Er hat gesagt, ja, aber irgendwie, du hast voll die große Glasfront, wie so im Wintergarten. Und irgendwie ist da ganz viel schlechte Energie links, wo die Tür ist. Also ja, das stimmt auch. Und genau da war quasi ein Einbrecher. Also kam ein Einbrecher letztes Jahr rein.
Wirklich? Und du warst vorher nie bei dem Haus?
Nee. Ich dachte mir so, okay, crazy, das funktioniert. Und so hat sich das quasi dann aufbauend alles entwickelt. Deswegen, ich fordere halt immer die Adresse an, einfach so ungefähr just to be sure, dass ich wirklich die richtige Adresse habe. Theoretisch erreicht mir eigentlich die energetische Frequenz der Person. Dadurch, wie wenn ich der Handynummer habe, dann kann ich dich ja anrufen. Mhm. So ähnlich funktioniert es mit der Adresse. Und dann kann ich mich quasi energetisch gesehen dorthin, wie nennt man das, nicht beamen, aber dorthin fliegen, dorthin
versetzen.
Versetzen, genau. Mhm. Und dann checke ich quasi die Lage ab und bericht, was ich so wahrnehme.
Und ist das auch unter Anführungszeichen sicherer für dich, als wenn du direkt vor Ort wärst? Oder ist das egal?
Ich bin oben mächtiger. Mhm. Also wenn ich oben bin, bin ich ja einfach nur in Anführungszeichen Seele, Bewusstsein, Schöpfer. Und hier im Irdischen kann er trotzdem sein, dass ich vielleicht ein bisschen krank bin, dass mein System ein bisschen geschwächt ist und dergleichen. Und wenn ich dann irgendwo hingehe, nehme ich natürlich auch Dinge wahr, aber ich bin nur zu, sagen wir mal, 95% so mächtig, wie wenn ich oben bin.
Okay.
Und das ist halt einfach voll easy. Also ich sitze daheim, ich verlasse meinen Körper, gehe dahin, egal ob das Haus, ich hatte jetzt erst eine in Australien. Wenn ich halt in Australien mache, eine Hausreinigung, kein Stress.
Es klingt, wenn du das so sagst, klingt das irgendwie so total normal. Aber ja, ich höre schon da an den Tommy in meinem Ort.
Hey, um was geht's heute? Und ich mir schwarend Böses.
Keine Angst, geistiger Tommy, ich werde dich nicht vergessen. Aber was mich jetzt noch auch wirklich interessiert, wie ist der Ablauf von so einer energetischen Gebäudereinigung, sage ich jetzt einmal?
Also generell kriege ich die Adresse, Anzahl der Stockwerke und dann verbinde ich mich quasi vorab, ich nenne es Pre-Check mit dem Haus und spüre quasi rein, wie ist die Belastung. Kannst du dir vorstellen, wieder eine Metapher, Beispiel, Putzfrau. Du bist der Putzfrau, du kriegst eine Anfrage. Da musst du auch erst einmal das Haus anschauen, vielleicht musst du nur ein bisschen Staub wischen, ansonsten ist es total clean. Oder es ist ein Messy-Haus. Dann bist du vielleicht nicht innerhalb von 3-4 Stunden fertig, dann brauchst du einen Container, dann brauchst du wahrscheinlich 2-3 Wochen. Und der Energieausgleich, der Preis ist dann natürlich auch höher, weil du brauchst da viel länger. Und so ist bei mir auch, wenn ich ein Haus habe, wo es halt ein bisschen dreckig ist, wo ein bisschen so Nebelschwaden sind, weil vielleicht ein, zwei Hausgeister, die nicht so nett sind, kein Stress, das habe ich gleich. Aber wenn halt jetzt wie in der Geschichte jemand auf mich zukommt, wo wirklich ein dämonisches Wesen präsent ist und oder wo es dann Portale gibt, wo dämonische Wesen durchkommen oder wo Geisterwege sind, das ist wie eine Straße für Geister und Entitäten. Oh. Sowas, wenn ich durch das Haus geht, ist jetzt auch nicht so dienlich. Dann ist natürlich das für mich energetisch gesehen anstrengender und ich brauche länger. Und dann kommuniziere ich quasi kurz per Sprachnachricht, welche Art von Putzfrau du brauchst und was quasi der Energieausgleich ist. Und dann darf sich die Person quasi erst einmal hineinspielen, ob das resoniert. Weil vielleicht denkt sie ja die, boah, ich habe doch kein Messihaus, ist doch alles sauber, was will die gute Frau? Oder die Person denkt sich, ja, krasse Scheiße, das stimmt. Obwohl die das gar nicht weiß. Weil ich brauche vorab an sich keine Informationen. Und dann, wenn die Person eben mein Angebot annimmt, starte ich. Wir vereinbaren quasi ihre Zeit und einen Tag. Und dann verbinde ich mich quasi energetisch mit dem Ort, mit dem Haus und fange quasi zum Putzen an. Und im Nachgang gibt es dann immer Sprachnachricht, was ich eben geputzt habe. So könnte man es zusammenfassen.
Ich liebe deine Bildsprache. Also ich habe dich natürlich jetzt als Putzfrau irgendwie in meinem geistigen Auge gesehen, aber so kann man es verstehen, glaube ich. Zurück zum Fall. Bei der Miriam, was war da das Erste, was du gefühlt hast oder gespürt hast, wie du dich da verbunden hast?
Also die Frau hat mir geschrieben und dann, wie ich mit ihr in WhatsApp geschrieben habe, boah, ist mir richtig schlecht geworden. Also es war ganz düster und ich habe ihr dann nur geschrieben, oh, das ist schon krass. Oder hat sie gemeint, ja. Ich sage, ich mache mal diesen Pre-Check. Und dann, ich bin gar nicht irgendwie, normal gehe ich ja die Stockwerke durch, das habe ich da gar nicht gebraucht, weil das so dunkel war. Er hat gesagt, ja, wir können das gerne machen, das wird energetisch sehr aufwendig. Ich glaube auch, ich schaff's. Wenn du sagst, du hast auch das Gefühl, weil ich frage immer nach, hast du das Gefühl, dass ich dir helfen kann? Das ist mir mal ganz wichtig, resoniert's? Ist der richtige Vibe da? Und sie hat gemeint, ja, bitte, sie hat das Gefühl, ich schaffe das. Ich so, dann machen wir das. Aber das so initial mein Gefühl war schon, das ist schon sehr düster.
Wahrscheinlich gibt's eben auch, wie bei allem, leichtere Fälle und schwerere Fälle.
Ja, es gibt tatsächlich, ich hatte mal eine Anfrage für einen, das war so eine Art Schuppen. Und sie haben schon wohl ganz viele Schamanen, Medien und dergleichen befragt. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und in dem Moment, wo ich mich mit dem Ort verbunden habe, hat es dann einmal Birne daheim zerrissen. Und es war irgendwie, es gibt dunkel und es gibt sehr, 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 sehr dunkel. Mhm. Mit dem Dunkeln und sehr dunkel gar kein Stress. Aber das war so dunkel, wo man gedacht hat, nee.
Okay, ja, das klingt gut, dass du da auf dich achtest. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt bei allem, wo man sich mit solchen Dingen beschäftigt, dass man wirklich auch auf sich und sein Wohlbefinden trotzdem achtet.
Genau, das Wichtigste.
Absolut. Und du hast noch Geisterstraße, das war's, was mir vorhin, wo ich mir dachte, da muss ich mir gedanklich eine Notiz machen. Das klingt ja total spannend, Geisterstraße. Bleibt die immer vorhanden oder könntest du die theoretisch auch zu zementieren oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt.
Ich kann die umlenken. Wie wenn du eine Autobahn hast und du machst ein Umleitungsschild hin und du betonierst dann quasi oder du teerst dann quasi eine Straße drumherum. Und so ähnlich kann ich das energetisch machen. Weil das ist natürlich schlecht und nicht dienlich, wenn du in einem Bett liegst und genau durch dein Bett geht eben so ein Seelenweg, es gibt da diverse Begrifflichkeiten, Geisterstraße, Geisterroute und dergleichen durch. Weil wenn du schläfst, liegt ja dein Körper theoretisch nackt da. Mhm. Und es ist dann voll easy, wenn jetzt da ein nicht so wohlwollendes Wesen durchgeht. Ich meine, das geht halt einfach nur, weil es einfach eine Straße ist. Aber dann sieht die deinen Körper und denkt sie, der ist gerade leer.
Da können wir doch was machen.
Ja, genau.
Günstige Ausgangslage sozusagen. Okay, verstehe. So allgemein, wenn du wahrnimmst, du hast gesagt, du nimmst ja alles wahr, also manchmal auch Gerüche, dann wahrscheinlich hörst du irgendwas. Aber ist das mehr wie so ein wirkliches Bild oder wie kann man sich das vorstellen?
Unterschiedlich. Also manchmal kriege ich richtige Bilder, manchmal fühle ich einfach Dinge. Ich habe manchmal in Session, dass die Wesen neben mir stehen. Das mag ich nicht so gern. Oder mich auch zwicken und berühren.
Naja, hast du gesagt, das ist nicht so.
Genau, also das ist immer total unterschiedlich. Ich kann es nie steuern.
Aber das Wesen von der Geschichte, das hat sich nicht gleich bemerkt, weil du auch in der Geschichte kam ja, dass du in so einer Art Inkognito-Modus warst. Also da konntest du wirklich mal beobachten, oder? Ohne gesehen zu werden.
Genau, das kannst du, Achtung, wieder meine Metapher. Kannst du dir vorstellen, du bist im Darknet unterwegs, hast da auch eine richtig coole VPN. Und ich programmiere halt eine VPN ein.
Ah, okay. Aber du musst dich dann schon irgendwann zeigen, oder? Um zu rein.
Nicht zwangsläufig.
Ah, okay.
Also ich schaffe das mittlerweile auch mit meiner VPN, Dämonen und dergleichen dann wegzumachen.
Und das Summen war ja auch so ein Teil, der kommt in der Geschichte vor und das hast du ja auch mit den Fliegen, also das war ja so. Mhm. Was genau glaubst du, war dieses Wesen? Also war das eben ein Dämon oder?
Also von meiner Wahrnehmung her, ja, das war ein Dämon. Und der hat sich ja wirklich so manifestiert, dass wie wenn du dich bewegst, dann bist du eins. Und wenn Gefahr droht, dann angenommen, du bestehst aus 100.000 Fliegen, dann fliegen diese Fliegen einfach überall hin. Dann bist du komplett verstreut, dann unsichtbar, dann kann ich keiner mehr wahrnehmen. Aber für dich ist ja das eventuell kein Stress, wenn ich nur 10.000 Fliegen von diesen 100.000 Fliegen erwische. Ja. Kannst du mit 90.000 auch noch leben. Von dem her war das schon sehr tricky mit dem.
Aber was ich so verstanden habe, und deswegen weiß ich ja nicht, ob ich es richtig verstanden habe bei der Geschichte, dieses Familienfoto, also dieses Wesen, kam das, glaubst du, unter Anführungszeichen neu beim Daniel dazu? Oder war das schon länger in seiner Familiengeschichte verankert, dieses Wesen? So hätte ich verstanden.
Genau. Also die Miriam hat mir geschrieben, der Auslöser, wo sie damals wahrgenommen hat, war quasi dieses Familienfoto, kam quasi in ihr Haus. Und an so Familienbildern kann schon was dranhängen. Also generell kann an Gegenständen was dranhängen. Und wenn du dir diese Gegenstände ins Haus holst und dann eventuell gewisse Umstände aufeinandertreffen, wie jetzt eben der Ex hat dann irgendwie, ist dann viel zum Party machen gegangen, viel Alkoholkonsum, ist er eher, versetzt sich in eine niedrige Frequenz. Und auf niedrigen Frequenzen hausen halt auch eher Dämonen und niedrig schwingende Entitäten. Und wenn du Alkohol und dergleichen konsumierst, öffnest du deine Aura, dein Energiefeld. Und dadurch kann sie auch voll leicht irgendwas andocken. Und wenn quasi diese Entität mit dem Bild verknüpft war und dann kommt er heim und seine Aura ist komplett offen, dann kann sich diese Entität denken, ui, ein Wirt, we take it.
Okay, perfekter Zeitpunkt, um zuzuschlagen, genau. Sozusagen. Ah. Und du hast es ja auch in der Geschichte eben dieses Bild zum Beispiel als Ankerpunkt bezeichnet. Und das können alle Gegenstände eigentlich sein, oder?
Also generell mit Gegenständen ist so, Gegenstände mit glatten Oberflächen sind in der Regel reiner. Wie zum Beispiel ein Glas kann eher schlecht was aufnehmen. Und Oberflächen, wo eher poröser sind, also wie zum Beispiel Holz oder generell Stoffe, Steine und dergleichen, also eine eher raue Oberfläche, da können sich Energien viel leichter andocken. Also wenn du zum Beispiel am Flohmarkt ein Kastel kaufst, irgendein altes, voll antik, denkst du, ui, fancy brauche ich, stellst du in der Wohnung. Du reinigst es aber nicht und bist dir vielleicht dessen auch gar nicht bewusst. Und irgendwie passieren dann komische Dinge, so richtig so typische Poltergeist-Aktivitäten. Dann kann das sein, dass an diesem Kastel, also zu Deutsch Kasten, dass du halt irgendwas dranhängst, was du quasi einfach mitnimmst.
Mhm. Verstehe schon, ja. Es hat ja auch jeder Gegenstand so seine Geschichte, manche mehr als andere natürlich. Was mich auch erinnert hat, man hat ja früher so oft gesagt, wenn man fotografiert hat, dass man irgendwie ein Stück seiner Seele in dieses Foto band. Also vielleicht ist auch deshalb Fotos oft so ein beliebter Ankerpunkt für Wesen oder so. Vielleicht war das damals schon irgendwie bekannt und man hat es halt so genannt einfach.
Ja gut, du kannst auch in Fotos gewisse Dinge programmieren. Also wenn du richtig krass drauf bist, also dass du gewisse Rituale machst und gewisse Wesen in Fotografien und dergleichen bannst. Ich weiß nicht, ob das da der Fall war, weil ich bin tatsächlich, wenn es so krass dämonische Gestalten sind, also ich weiß, natürlich ist es immer interessant, woher kommt es, aber ich bin damit beschäftigt, dass ich das wegkriege und bin dann froh, wenn ich es schaffe. Und deswegen schaue ich meistens nicht explizit danach, woher kommt es.
Du bist die Behandlung sozusagen, nicht genau. die Ursachensuche, jetzt die ganz, ganz Ursache, also wo das angefangen hat sozusagen. Genau. Okay. Wie erkennst du Ankerpunkte? Beziehungsweise glaubst du, können auch Menschen, die jetzt nicht so sensibel sind wie du, Ankerpunkte erkennen? Oder gibt es da was, auf das man achten sollte?
Ich würde jetzt mal ganz banal sagen, das spürt man.
Ja, okay. Ja, okay.
Spürt in der Regel jeder. Du spürst dann einmal, okay, zum Beispiel, wenn du ein T-Shirt hast, das hast du von deinem Ex-Freund und du ziehst es vielleicht nicht mehr an, weil es eben dein Ex-Freund ist. Warum? Das erinnert dich an deinen Ex-Freund, deswegen ziehst du es nicht mehr an. Und so ist es auch mit Gegenständen.
Also einfach ein bisschen seine Intuition auch wirklich aktivieren und darauf hören.
Genau.
Okay. Ich werde auf jeden Fall nach unserem Gespräch jetzt heute ganz anders durch die Wohnung gehen, mal ein bisschen so reinspüren. Passend dazu war auch in der Geschichte, ist Miriam ja Ärztin. Das ist sie auch in echt. Gleichzeitig hat sie, so wie du, eine spirituelle Seite in sich. Wie oft begegnet dir so etwas eigentlich bei deinen KundInnen? Sind die prinzipiell, natürlich, weil sie irgendwie, müssen sie ja offen wahrscheinlich sein, wenn sie zu dir kommen, aber begegnet dir das oft, dass die auch so eine wissenschaftliche Seite, nenne ich es jetzt einmal, und eine spirituelle haben?
Also generell habe ich alle Berufsgruppen. Nur ich merke, es öffnen sich immer mehr Menschen, die was sagen, oh, ich nehme das schon länger wahr und irgendwie jetzt ist der Ruf da in Anführungszeichen oder jetzt muss ich was machen, weil es poltert zu sehr oder ich habe das Gefühl, irgendwas hängt an mir oder ich habe das Gefühl, die Rückenschmerzen, die ich immer habe, die kommen nicht von diesem Leben. Also ich finde, es öffnet sich generell was. Oder ich habe erst zufällig auch mit dem Arzt vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt und der fragt jetzt seine Patienten immer zum Thema Schlaf. Wie schläfst du? Und hat eine Dame erzählt, ganz schlecht, weil sie wacht nachts auf und sie kann ihren Körper nicht bewegen. Schlafparalyse. Und auf ihr sitzt ein Wesen. Also ich meine, mein Bekannter konnte jetzt nichts sagen, dass das ein Nachtmahr oder ein Schlafparalyse-Dämon ist, aber gefühlt fühlen immer mehr Menschen was. Viele können es halt einfach nicht betiteln eventuell.
Oder einordnen.
Genau.
Es sind ja auch ganz ungewöhnliche Zeiten, also egal, ob man das spirituell oder weltlich betrachtet. Also vielleicht ist es auch deshalb, ja. Tja, und jetzt passend dazu, dass wir ein bisschen jetzt schon so Ärzte angesprochen haben, kommt jetzt mein erster Tommy-Einwurf sozusagen. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören, sich fragen, wie viel davon ist denn nicht Psychologie? Wie begegnest du diesen Menschen, die solche Phänomene einfach immer als Ausdruck von Trauma, Stress oder innerer Zerrissenheit deuten?
Also an sich ein berechtigter Einwand an den Geist, an Tommy.
Okay.
Ich sage immer, das, was ich erzähle, das ist ja nur in Anführungszeichen meine Wahrnehmung. Das heißt auch nicht, dass das alles stimmt. Ich sage immer, bitte filtert euch genau das raus, was mit euch resoniert. Weil ich kann auch nicht sagen, das stimmt hundertprozentig. Also das ist halt mein Glaube. Und wenn wir sagen, das ist nur Psychologie, ja, kann es auch sein. Also es gibt ja auch Menschen, die wo einfach vom Geiste her, vom Körperlichen her gewisse Dinge haben, wo einfach ein Traumata oder Depressionen, Schizophrenie und dergleichen, sowas gibt's alles. Man muss halt dann klar differenzieren, ist es eine Krankheit in Anführungszeichen, ein Symptom des Körpers oder ist es eine dämonische Besetzung oder einfach was Energetisches? Und wenn eben was vorkommt, dass sich eine ganz traumatisierte Frau bei mir meldet, weil sie einen gewalttätigen Ex hatte oder dergleichen oder ganz schwere Kindheit, da muss ich natürlich, das liegt in meiner Verantwortung, auch schauen, mit gesundem Menschenverstand, kann ich der Person wirklich helfen? Oder es kommt tatsächlich auch manchmal vor, dass ich rate, du, wäre vielleicht doch gut, wenn du erstmal zu einem professionellen Arzt gehst und vielleicht eine Therapie machst und dergleichen. Also ich differenziere da mit gesundem Menschenverstand und sage nicht, ich nehme alles, was kommt, mache ich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist mehr dahinter, wo ich einfach mit meinen Fähigkeiten nicht weiterkomme, dann empfehle ich immer seriöse in Anführungszeichen, ich empfinde mich ja auch als seriös, seriöse öffentlich anerkannte Stellen.
Und da habe ich oft das Gefühl, ich weiß es nicht, dass viele andere das komplett ausklammern, diesen Teil, und dann nur das Spirituelle suchen. Also ich finde echt sehr schön, dass du da wirklich in beide Richtungen denkst. Laut Miriam, was du mir da geschickt hast, sie ja wirklich auch gesagt hat, das hat schon vor der Trennung angefangen, auch wie in der Geschichte beschrieben. Also der Spuk hat ja schon lang vorher begonnen, bevor auch mit dem Daniel alles so in eine Krise sich gewandelt hat, sagen wir mal so. Also das hat sie auch gesagt. Und wie du den ersten Schutzzauber, genauso wie in der Geschichte gesprochen hast, hat sie was gespürt. Also das hat sie ja auch geschrieben. Also das war ja auch ihre Wahrnehmung. Ist ja jetzt nicht nur, dass das nur alles deine Wahrnehmung ist.
Genau, das mag ich tatsächlich auch sehr gern, wenn mich Menschen kontaktieren, die sehr offen sind und auch sehr viel spüren. Sie hat mir dann auch geschrieben, sie hat genau gewusst, wann ich im Haus bin und wo ich gerade bin. Und sowas finde ich immer mega fancy, weil ich habe auch manchmal Menschen, die spüren halt nicht allzu viel. Da muss ich mich dann generell drauf verlassen, vertrauen, was quasi im Nachgang alles passiert. Deswegen finde ich es immer mega nice, wenn ich eben Menschen habe, die wo da generell sehr offen sind und dergleichen.
Und die dir direkt Feedback geben können und damit du weißt, ich bin auf dem richtigen Weg.
Genau.
Eher eine gute Frage vielleicht auch, wie oft zweifelst du auch an dir und an deinen Fähigkeiten oder kommt das gar nicht mehr vor?
Immer. Weil es gibt da, wie gesagt, ich bin eine Ingenieurin, Zahlen, Daten, Fakten. Du kannst ja generell im Ingenieursberuf, willst du alles schriftlich hinterlegt haben, Excel-basiert, Dokumenten-basiert und dergleichen. Und bei mir gibt es da an sich keine Nachweise. Ich muss mir komplett auf mein Gefühl verlassen, auf mein Gefühl, dass ich richtig geführt werde. Es klingt jetzt abgespaced, ich weiß, aber ist tatsächlich so. Also ich habe nicht irgendwie einen Ankerpunkt, wo ich sage, angenommen, du sitzt im Auto und du blinkst, und dann siehst du das blinkende Teil im Display, den Pfeil.
Mhm.
Genau. Dann weißt, okay, dein Kopf weiß, es ist real. Aber wenn ich mich mit einer Seele oder mit einem Gebäude verbinde, ja, dann kriege ich halt Bilder. Ich kann das nicht kontrollieren. Also ich sehe halt dann im Nachgang, was passiert, welche Auswirkungen meine Session haben und das Feedback. Aber ich habe jetzt nicht gleich, okay, ich blink, also sehe ich einen Pfeil im Display.
Mhm. Du weißt nicht, ob du jetzt richtig eben abbiegst oder nicht, sondern genau. Das ist halt. Ja, du musst dir halt auch wirklich vertrauen. Aber das ist wahrscheinlich bei spirituellen Geschichten ganz allgemein so. Da braucht man einfach viel Vertrauen in die Sache, Vertrauen in sich selbst und auch eben ein Gespür. Also darum geht's ja. In unserer Geschichte kam ja auch ein Kind vor, die Lina. Wie war da deine Wahrnehmung oder wie ist es allgemein, wenn Kinder in sowas involviert sind?
Also generell liebe ich es, wenn Kinder dabei sind oder Tiere, weil die einfach reagieren, also sofort. Die erzählen dann auch oft ihren Eltern Dinge, die ich gemacht habe, die eigentlich nur die Eltern wissen. Und hier war es so, das Kind hat dann immer vom Bären gesprochen, also der Bär war der Dämon. Der war dann komischerweise nach der Reinigung weg. Und generell ist sie seit der Reinigung, hat mir die Mama zumindest geschrieben, auch sehr viel ausgeglichener und gechillter.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ganz egal, ob das eben psychologisch ist oder nicht. Der Endeffekt ist ein positiver und ich glaube, darum geht's. Und da würde mir, glaube ich, auch der Tommy zustimmen.
Auf gar keinen Fall.
Aber zur Hausreinigung noch kurz. Du beschreibst doch etwas, was wir in unserem Podcast eigentlich noch gar nie so wirklich behandelt haben, nämlich das Wort Portal. Das hast du geöffnet und dann hineingezogen und eingeschlossen. Was genau bedeutet das? Was sind Portale? Oder kannst du das irgendwie so kurz anreißen?
Portale sind wie Türen, könnte man sagen. Und ich kann halt mittlerweile Portale erschaffen. Gute, böse, je nachdem, wie man es nennt. Und ein Portal kannst du dir vorstellen wie eine Tür, nur dass das oval ist. Und du hast halt, nimmst zumindest ich war, außenrum eher so eine ovale Form aus Wasser. Da fließt was. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction. Also die Umrundung, der Umriss ist eher so wässrig. Und wenn du rein siehst, ist eher so, wie wenn du in Wasser schaust, aber du siehst nichts. Also du siehst weder das Wasser, du fühlst das Wasser. Und du siehst auch keine Spiegelung, sondern du fühlst dich. So könnte man es vielleicht beschreiben. Und ich habe quasi diesen Dämon, ich muss ja den irgendwo hintun. Und dann habe ich quasi ein Portal erschaffen, das muss man immer mit Vorsicht genießen, weil wenn du so Portale generierst, kann auch was reinkommen. Also wenn du die Tür aufmachst, ist die Tür offen. Und ich kann aber Portale generieren, wo ich nur Dinge durchschicken kann.
Ein One-Way-Portal.
Ja, genau, One-Way. Das klingt gut. Und da habe ich quasi diesen Dämon weggeschickt. Und dann wieder verschlossen, Tür wieder zugemacht.
Okay, und das bringt mich gleich zum nächsten, weil du gesagt hast, du musst ihn ja irgendwo hingeben. Kann man Dämonen aus deiner Wahrnehmung und deinem Glauben jetzt zerstören oder kann man die eben nur verschieben oder woanders wieder zurückbringen?
Also ich mag es immer so, oft generiere ich eben Portale und da dahinter steckt wie, du hast in Excel eine Summenformel, dann kommt da unten eine Summe raus. Und wenn du draufklickst auf die Zelle, weißt du, ist gleich Summe XY plus. Sowas habe ich auch bei meinem Portal. Ich habe eine hinterlegte Formel.
Ein Rechenweg.
So. Genau. Ich transformiere quasi dieses schlechte in Anführungszeichen oder nicht dienliche einfach in Licht und Liebe. Es wird umgewandelt.
Neu programmiert sozusagen.
Genau.
Okay. Also man kann sie nicht direkt zerstören, aber man kann sie sozusagen umprogrammieren.
Genau.
Ah ja, das macht Sinn. Okay, da würde spätestens jetzt wieder der Tommy mir wahrscheinlich so einen Blick geben. Ja, es macht sehr viel Sinn. In deinem Bericht habe ich auch von Schutzsymbolen, Salz und Kristallen gelesen. Wenn also jemand so das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, was ist dein Rat, so ein kurzer Tipp sozusagen, was könnten Menschen selbst tun, bevor sie natürlich dich kontaktieren?
Also generell, das Wichtigste ist immer auf die eigene Intuition hören. Also generell weiß ja jeder, was richtig und was falsch ist. Und wenn jemand das Gefühl hat, da ist irgendwas, dann ist da auch irgendwas. Best case, einfach mal räuchern mit Intention. Immer ganz wichtig, wenn manche rennen halt mit, was weiß ich, Weihrauchsalbe durch die Wohnung, es bringt da jetzt nichts. Also du musst zur Intention setzen, dass alles, was nicht dienlich ist, gehen muss. Ausrufezeichen. Du musst quasi aktiv eine Aufforderung aussprechen, dass das, was nicht gut ist, gehen muss. Ausrufezeichen. Und in der Regel, in 70% der Fälle geht es dann auch. Wenn es ein bisschen schwerwiegender ist, kannst du auch Salz verteilen. Salz ist mega, weil das einfach das Dunkle, also die Negativität absorbiert. Wichtig ist aber, wenn du das dann einsaugst, bitte auch den Staubsaugerbeutel weg, weil sonst hast du die Energie im Staubsaugerbeutel, das ist dann nicht so gut.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, den ich mir selber gleich in mein Notizbuch eintragen werde, weil ich glaube, ich habe noch nie so darauf geachtet, wo ich das eigentlich dann hingesaugt habe. Also ich habe es vermutlich in den Müll gehabt, aber nicht so mit bewusst.
Also ganz wichtig, egal was man magisch in Anführungszeichen macht, mit Bewusstsein. Mhm. Ganz wichtig. Und in der Regel, wie gesagt, 70% der Fälle ist dann auch alles gut. Wenn nicht, kann man sich gerne an mich wenden. Das sind dann eben die härteren Fälle, die wo man eventuell nicht alleine loskriegt. Aber generell sage ich immer, jeder ist Schöpfer, jeder ist mächtig. Desto mehr Bewusstsein du hineingibst, desto mehr schaffst du auch.
Ein bisschen so wie im Fitnesscenter. Man muss die Übungen bewusst machen, sonst bringt es nichts. Also so ungefähr mache ich das jetzt, werde ich das bei meinen magischen Praktiken anwenden. Danke für den Tipp. Und in der Geschichte kommt ja jetzt nicht nur ein Portal vor, sondern auch ein Feenportal. Also ich muss sagen, spätestens, liebe Shyama, der Tommy, wenn er jetzt dabei wäre, also bei Feenportal hätte er wahrscheinlich die Augenbrauen bis zur Zimmerdecke gezogen. Deshalb möchte ich jetzt noch kurz die skeptische Perspektive nochmal einnehmen, für den Tommy vor allem, aber auch für unsere NachtschwärmerInnen. Würdest du sagen, ist es nicht auch möglich, ich meine, wir haben ein bisschen über Psychologie ja schon gesprochen, dass dieser Dämon, nenne ich ihn jetzt mal, mehr so eine Manifestation war von dem, was alles so gerade in Miriams Leben, sage ich einmal, schief läuft?
Also generell sage ich immer, es gibt nichts, was nicht gibt. Und es gibt auch Fälle, wo sich Menschen etwas einbilden, wo ich zum Beispiel nichts wahrnehme.
Ach, das geht, ja, gut, stimmt.
Ich hatte auch schon mal eine Dame, wieder kurzes Beispiel, ich finde, da kann man sich es einfach besser verbildlichen. Die war ziemlich krass besetzt, da haben wir ziemlich viel gearbeitet, da ging es dann auch richtig gut nach einigen Sessions. Aber dann ging es weiter. Also sie hat dann den Dämon wahrgenommen, diese Entität und so weiter. Aber ich persönlich habe nichts mehr wahrgenommen. Und ich habe halt dann ganz ehrlich gesagt, gute Frau, also netter formuliert, gute Frau habe ich nicht gesagt. Sagt man in Bayern so. Ja. Gute Frau, ich persönlich nehme aktuell nichts mehr wahr. Ich kann dir aktuell nicht mehr helfen. Also vielleicht liegt es an mir, dass es einfach Sachen sind, die ich aktuell noch in Klammern nicht kann oder generell nicht kann. Dann bitte ich dich, dass du einfach zu jemandem gehst, der dir weiterhelfen kann oder eben professionelle Hilfe. Also es gibt schon auch Fälle, wo ich dann einfach nichts wahrnehme, wo man denkt, ja gut, es liegt an mir oder an dir.
Aber so oder so kannst du jetzt nicht helfen.
Ja. Genau, weil es gibt auch sicherlich Menschen, die wo dann einfach Aufmerksamkeit suchen. Was weiß ich, ich will keinem was unterstellen, aber ich sage immer, es gibt nichts, was nicht gibt. Und da muss ich dann für mich auch klar differenzieren, okay, da ist was Wahres, zumindest in meiner Wahrnehmung dran oder eben auch nicht.
Aber was wäre für dich so, für deine KundInnen oder für potenzielle KundInnen ein No-Go, wo du sagst, weil es gibt ja auch viele Scharlatane wahrscheinlich in deinem Bereich, also ganz sicher sogar. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go? Wenn das passiert, solltest du dir vielleicht überlegen, wen anderen zu suchen?
Also generell sage ich immer Intuition, hör auf dein Gefühl. Also wenn du zu jemandem gehst und du hast irgendwie, du kriegst Bauchweh, dir wird schlecht, komische Dinge passieren, dann ist die Person vielleicht nicht die richtige für dich. Dann finde ich immer ganz schlimm, wenn manche so mit Angst locken. Mhm. Das mache ich nie. Ich zeige halt auf und du darfst selber dann reinspüren, resoniert es oder nicht. Ich finde das nicht gut, wenn man Menschen Angst macht und sagt, du musst das jetzt machen, sonst passiert das und das. Und Heilversprechen. Ich kann auch nie sagen, du hast jetzt die und die Session und dann ist hundertprozentig alles gut. Das weiß man nicht. Wie beim Blinker, wo ich vorher gesagt habe, das ist einfach energetische Arbeit, du hast da nicht gleich einen Beweis. Ich gebe meine Energie und meine Zeit und was letzten Endes rauskommt, ich weiß halt von ganz viel Feedback, wo mir einfach meine Klienten schicken, dass was passiert im System, sonst hätte ich eben nicht diese ganz große Resonanz, aber was passiert, kann ich nie beeinflussen. Und ich persönlich finde es unseriös, wenn jemand sagt, du machst das und dann tritt hundertprozentig das und das ein. Also deswegen Intuition ist, finde ich, A und O. Wenn es resoniert, dann gerne zu jemandem gehen, wo du sagst, boah, das passt. Und wenn nicht, dann nicht. Und was finde ich ganz wichtig ist, ich sage immer dazu, mit einer einmaligen Buchung habe ich einmalig die Erlaubnis, mich mit deiner Seele, mit dem Haus zu verbinden. Zu deinem höchsten Wohle. Ausrufezeichen.
Danke für deine Antwort. Und das, was bei Miriam jetzt war, ist das ein normaler Fall oder ist das schon einer von den schwereren gewesen? Also wie oft oder ist sowas eher selten, dass sich so eine dämonische Entität irgendwo breit macht? Oder kommt das schon öfter vor, als man glaubt?
Es kommt öfter vor, als man glaubt. Gut, ich ziehe natürlich auch nur solche Menschen in mein Feld. Also meine Hausreinigungen sind generell immer sehr, ich sag mal, dämonisch oder dunkel. Wobei das bei Miriam jetzt schon ein bisschen so ein Special Case war, weil es schon sehr, sehr dunkel war. Mhm. Also komplett Mainstream, nicht, schon ein bisschen mehr wie Mainstream Special.
Und hast du auch manchmal Angst vor diesen Wesen, dass die dich angreifen oder dass die dann irgendwie sozusagen Wind von dir bekommen und sich denken, oh, der werde ich jetzt aber mal eine Lektion verpassen oder so?
Mittlerweile bin ich da völlig gechillt. Wenn ich aber Angst hätte, wäre ich auch fehl am Platz. Wenn ich in der Frequenz von Angst bin, dann können die quasi bei mir andocken. Also das Gleiche, wenn du Putzfrau bist und du hast Angst vor Müll Oder du bist ganz penibel und dir graust vor allem, dann kannst du das auch nicht machen.
Stimmt, ja. Oder die Putzmittel, du hast Angst vor den Chemikalien in den Putzmitteln. Das wäre dann auch nicht so gut. Ja. Du musst schon mit dem arbeiten, was du hast.
Genau. Weil es gibt schon immer wieder mal spooky Situationen, wo ich mir denke, eins kam erst vor, ich glaube, letztes Jahr war das mal, lag ich im Bett, habe geschlafen, bin wach geworden. Durch ein Klopfen. Und dachte mir so, nee, das hast du jetzt geträumt. Schaue ich auf mein Handy, war es irgendwie 3 Uhr morgens. Und dann klopft es wieder. Also dieses dreimal.
Dreimal klopfen, das ist wirklich so ein Zeichen.
Und dann dachte man so, okay, da klopft es wirklich. Und dann habe ich mich da hineingespürt und dann war wie so ein kleines Mädchen mit so einem langen weißen Kleid, dunklen, nassen, schwarzen Haaren, total dreckig, wie aus dem Moor gestiegen, wie so vor Horrorfilme. Habe ich energetisch gespürt, stand vor der Zimmertür. Dachte mir so, hä? Nee, das bildest du doch jetzt ein. Nee, aber wieder aufs Handy geschaut und dachte mir, okay, nee, es ist Datum XY, Uhrzeit ist da, du träumst nicht, ich alle meine Finger gezählt, okay, du bist wirklich wach, wieder geklopft. Und ich dachte mir nur so, okay, du darfst nicht hereinsagen. Und also das waren so die ersten Sekunden, wo ich echt Schiss hatte, weil ich das echt spooky fand.
Ja, ja klar, wenn man auch aus dem Schlaf irgendwie, das ist ja auch eben, das kenne ich gut, also gerade das ist irgendwie, das ist schon so ein intimer Moment oder so, man ist da sehr verwundbar gefühlt.
Genau, und da hatte ich dann die ersten Sekunden schon Angst, aber mittlerweile bin ich da trainiert oder geübt, wie auch immer man das nennt. Ich habe dann mein geistiges Team gerufen, um Schutz und Hilfe gebeten und dann war Ruhe. Punkt. Habe ich weitergeschlafen.
So, du hast uns jetzt schon ganz viel erzählt und ich bin, wie gesagt, mega dankbar dafür. Und ich habe jetzt heute sicher viel über Geistwesen, Dämonen und Putzen gelernt. Das brennt mir natürlich, seit wir miteinander geschrieben haben oder ich wusste, du kommst irgendwie unter den Nägeln. Und als Nachtschwärmerin sogar weißt du ja, dass ich auch so meine Themen habe mit Schlafparalyse, nächtliche Besuche, träume ja auch manchmal Dinge, bevor sie passieren. Es ist jetzt nichts à la Final Destination, ganz selten manchmal schon, aber grundsätzlich ist das mehr so über Orte, Beziehungen und Lebenssituationen von Menschen. Keine Lottozahlen, leider. Ich weiß nicht genau warum, aber ist nicht so. Wenn du bei mir jetzt so reinspürst oder mich ansiehst, was nimmst du da wahr?
Also, wenn ich mich da reinspüre. Also, was ganz präsent ist, ich weiß nicht, ob du dein Krafttier schon kennst oder ob du dich generell damit schon mal beschäftigt hast.
Nein.
Jeder Mensch hat da ein Krafttier, mehrere Krafttiere. Das kann sich im Laufe des Lebens ändern, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist oder deine Umstände und dergleichen. Bei dir ist ganz präsent, nehme ich ein, Achtung, Nilpferd war.
Wirklich?
Voll krass.
Wobei, es ist lustig, ein Nilpferd ist seit kurzem sehr präsent bei mir, weil meine Nachbarin unten einen Nilpferdtopf, weil ich finde diesen Topf mega schön, interessant.
Das ist auf jeden Fall ganz präsent an deiner Seite und du kannst es ja generell immer nutzen und rufen. Ich persönlich nutze meine Krafttiere generell für Schutz. Ich finde, die helfen da mega. Dann hast du generell in deinem Feld, also quasi auf der Seite, das ist dann rechts, nee.
Links bei mir.
Eine ältere Dame. Die trägt so einen ähnlichen Ring.
Ah, wirklich?
Mhm. Graue Haare, das Kostüm ist so türkis-weiß-blumig, also sehr schick gekleidet. Sie ist an sich sehr gebrechlich. Also die steht quasi, ich meine, links ist auch die weibliche Seite, weibliche Ahnen. Die steht sehr präsent da. Die kannst du dann generell mal zum Beispiel channeln, geht ganz einfach, Kerze anzünden mit der Intention, dass du genau die richtigen Botschaften empfängst. Und dann kannst du einfach mal da sitzen und schauen, was kommt.
Mhm.
Und ich mache es, also so habe ich es am Anfang immer gemacht, wenn man dann oft nicht weiß, wenn man überlegt, sind das jetzt meine Gedanken oder ist das wer anders?
Mhm.
Dann ich mache das zum Beispiel so, dann sage ich die ganze Zeit rosa Elefant. Wenn du die ganze Zeit rosa Elefant sagst, kannst du ja nichts anderes mehr denken.
Ah, um dich wenn auszutricksen.
Genau, aber wenn dann trotzdem eine Stimme durchkommt, weißt du, das bist nicht du. Und dann kannst du, während du rosa Elefant quasi sagst, dieser anderen Stimme noch eine andere Stimmlage geben, dann kannst du es differenzieren von deiner Stimme zu der anderen Stimme.
Ah, das werde ich auf jeden Fall probieren.
Das kannst du mal testen und dich damit unterhalten. Und bei manchen funktioniert das. Oder du kannst dann, wenn die Kerze brennt, einfach mal schreiben. Du kannst anfangen, keine Ahnung, heute ist ein schöner Tag, heute gibt es Spaghetti zum Mittagessen und so weiter. Und dann irgendwann kommt was anders. Und dann einfach schauen, was die Message ist.
Sehr spannend. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Und dann, wenn ich mir generell dein Energiefeld so anschaue, bist du oben her sehr stark ausgeprägt. Also sprich, wenn man oben sehr stark ist, heißt es in der Regel, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass du nach oben einen ganz guten Draht hast, connected bist. Und nach unten hin...
Mir ist auch immer kalt, lustigerweise, auf den Füßen. Das ist schon eine... Also es zieht sich seit meinem Leben lang schon durch. Ich habe immer kalte Füße.
Unter den Nieren ist wieder ein bisschen stärker, aber dann wird es richtig schwach, also wie wenn fast gar nichts mehr da ist. Weiß nicht, wie du mit deiner Erdung so klarkommst.
Hm.
Also nach oben hin bist du ziemlich stark. Wäre halt wichtig, dass du dich erdest, dass du nicht wegfliegst.
Ja.
Das ist nämlich bei mir immer Thema. Ich muss immer schauen, dass ich mir Erdung kriege, sonst fliege ich weg.
Ja, ja, das ist bei meinem Partner. Ich sage auch immer, ich bin so der Drache, der oben ist und er hält die Schnur, weil es stimmt, ich bin nicht sehr geerdet. Das ist tatsächlich ein Problem.
Ja, Erdung kann ich da nur empfehlen. Und generell deine Farben, was ich wahrnehme, ist so dunkelblau, so dunkles, kräftiges Meeresblau und ganz viel Rosa.
Lustig, das hat auch die Wahrsagerin aus Bali gesagt, genau diese Farben.
So ein Zufall. Genau, und generell kannst du halt, also was ich ihm empfehle, also man kann sie Aurasprays und dergleichen besorgen. Ich finde immer am günstigsten in Anführungszeichen und am besten ist immer, du besorgst einfach Bettwäsche in der Farbe, liegst die ganze Nacht in der Farbe, kein Stress.
Okay, na, ich werde das aufnehmen. Und übrigens, weil du gesagt hast, Kraft, da sprichst du ja noch einen super Punkt auch noch an, um noch zu abschließen zur Geschichte auch. Der Kater Findus, wie ich ihn genannt habe, war ja dann eigentlich das Krafttier von der Miriam, richtig?
Genau.
Also das ist auch noch interessant, dass das dann rauskam, weil der ist ja auch zugelaufen.
Genau, zufällig zugelaufen und auch witzig und zufällig. Nach der Hausreinigung hat er sich dann erst das erste Mal auf die Couch gelegt. Die Couch hat er vorher nie berührt und nach der Hausreinigung ist er dann ganz gechillt auf der Couch gelegen.
Aber du erlebst schon Dinge, die wahrscheinlich nicht jeder so erlebt. Also das ist schon.
Ja, aber ich muss gestehen, ich bin so in meiner Bubble. Für mich ist das total Mainstream. Für mich ist das, wie wenn wir uns über, keine Ahnung.
Über die Arbeit unterhalten.
Ja, genau, ganz, ganz Mainstream irgendwie.
Wobei du hast ja noch den Ankerpunkt sozusagen des Ingenieurwesens. Da kommst du ja doch mit der harten Realität, nenne ich es jetzt mal immer wieder in Berührung.
Ja, das ist eine sehr harte Realität.
Also Shirma, von Herzen nochmal wirklich danke auch, dass du dich da jetzt reingespürt hast und mir da Sachen mitgeteilt hast. Das ist keine Kleinigkeit, das weiß ich sehr zu schätzen. Und überhaupt war das heute für mich eine irrsinnige Reise, eine extrem spannende. Du warst für mich heute echt ein ganz besonderer Gast. Vielen Dank.
Und danke dir für die tollen Fragen.
Das freut mich. Also ich hoffe auch, du hattest Spaß. Und wie ist übrigens deine Ankunft in Wien gewesen? Genau, vielleicht noch kurz.
Busy.
Busy.
Ich habe tatsächlich gestern in Insta gepostet, also ich komme von Regensburg und muss erstmal über 4 Stunden mit dem ICE fahren. Ich muss mir danach erstmal erden und energetisch reinigen und meine Seelenanteile zurückholen. Und ich dachte mir nur, die ganzen anderen Menschen im Zug, die wohl mit ihren Bluetooth-Hörern 4 Stunden Zeugs gehört haben, sind da ganz gechillt. Also von dem her musste ich quasi erstmal mich wieder einleveln und dann war alles gut.
Sehr gut. Na, das freut mich. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen die Stadt genießen, bevor es wieder zurück nach Regensburg morgen geht. Und euch da draußen, liebe NachtschwärmerInnen, danke fürs Dabeisein bei dieser etwas anderen Folge, sage ich mal, von Okkult. Und ich hoffe, dass ich natürlich trotz der Abwesenheit vom Tommy euch so gut als möglich beide Seiten serviert habe, also Gänsehaut und auch gesunden Zweifel. Und wenn ihr mehr über unseren heutigen Gast erfahren wollt, schaut doch auf ihrer Webseite vorbei. Das ist logintoyou.de. Wir haben es natürlich auch in den Shownotes drinnen. Dort teilt Shirma Einblicke in ihre Arbeit, Angebote und Botschaften. So, und zum Abschluss, wie immer, schreibt uns gerne auf Instagram. Das ist der ok.kult_podcast. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr wollt, und unterstützt uns auch auf Steady. Wir freuen uns aber auch über all eure Nachrichten und eigenen Stories oder genau wie die Shirma uns ihren Fall geschickt hat. Also das sind für uns wirkliche Highlights. Also danke auch dafür. Und ich danke euch fürs Lauschen, fürs Fühlen, fürs Mitdenken. Passt auf euch auf. Und wir haben ja heute leider keine Chakra-Kerze da, aber du hast mir so einen tollen Spray mitgebracht. Und ich würde sagen, zum Abschluss werden wir jetzt einmal sprühen, oder?
Genau, sehr gut.
Das ist übrigens ein Spray, der kurz hilft, um, wie hast du es genannt, um so Reinigung.
Um die Schwingung zu erhöhen.
Um die Schwingung zu erhöhen, die gute Schwingung
genau.
Natürlich. Also wir verabschieden uns und